Die Prüfung war zurückzuführen auf eine entsprechende Besprechung, die erfolgt war zwischen Böhme, Herstmann und dem Angeklagten Fischer-Schweder. Zunächst wurden nun genau in ähnlicher Weise wie in Garsten die Juden erschossen. Auch hier wieder wurden sie aufgestellt vor dem Graben. Es erfolgte die Kommunisten, und zwar waren es zunächst die Gruppe, die herausgeführt worden war von Göttingen. Es wurde eine nachgeführt von Lukis, solcher Kommunisten, die er bereits festgesetzt hatte in seinem Dienstgebäude im Keller. Und es kam noch eine weitere Kommunistengruppe von etwa 6 Mann hinzu, die von GFP beigebracht, wie nicht zu widerlegen ist, von GFP noch gebracht worden ist. Bei diesen Erschießungen kam es nun insofern zu gewissen Schwierigkeiten, als hier es sich nicht nur um willige Opfer handelte, wie in Garsten, nämlich nicht nur um Juden, sondern um aktivere Kräfte, die sich zur Wehr setzten. Es kam zu verschiedenen Auftritten. Es kam zu Angriffen auf den Angeklagten Harms, zu Fluchtversuchen. Es gab eine Schießerei. Der Angeklagte Harms lag auf dem Boden. Fischer-Schweder sprang hinzu und drückte die Pistole dem Angreifer unter die Achsel und drückte ab. Auf einen weiteren Flüchtling wurde geschossen. Ein dritter wurde bei einem anderen Handgemenge umgelegt, als er vorgeführt werden sollte. Es war, wie gesagt, keine geordnete Erschießung möglich gewesen, weil eben hier die Opfer nicht so spurten, wie es die Angeklagten vorgesehen hatten. Insgesamt wurden bei dieser Aktion 214 Männer, und zwar im Wesentlichen Juden, erschossen. Der Angeklagte Fischer-Schweder war bei dieser Aktion von einem der Opfer an Schienbein getreten worden, und auf diesen Auftritt hin hat der Angeklagte gegen diesen Betreffenden geschossen. Ob er dabei sofort zu Tode ging, ist nicht feststellbar. Auch hier waren die Angeklagten entsprechend beteiligt, nämlich Böhme als Leiter der Aktion, Fischer-Schweder mit seiner entsprechenden äußeren Erscheinung, seinem Mitwirken durch entsprechende Kritik an der Vorbereitung dem Angeklagten Böhme gegenüber. Weiterhin war beteiligt Angeklagte Herstmann durch die Abstellung der SD-Leute, einschließlich des Angeklagten Sakut, der wieder hier an der Erschießungsstätte aufgetaucht war und auch hier als entsprechende Kraft zu gelten hat, die das Gesamtkommando verstärkte. Der Angeklagte Behrendt war vom GBK Meme mitgebracht worden. Er hat mitgemacht bei der Bewachung. Er hat weiterhin seine Einstellung entsprechend gekennzeichnet durch die Nachsuche im Ort. Der Angeklagte Schmidthammer war, wie im vorausgehenden Fall, der Leiter des Exekutionskommandos, wobei er jeweils die Erschießungsformel vorsagte. Und zwar dieselbe Erschießungsformel wie das letzte Mal. Ihm war, als er den Befehl von Major Günther zum Abrücken bekommen hatte, erklärt worden, es handele sich um Heckenschützen. Der Angeklagte Fischer-Schweder ist bereits mit seiner Beteiligung von mir entsprechend behandelt worden. Der Angeklagte Harms befasste sich mit bei der Erfassung der Wertsachen, die den Opfern abgenommen worden waren, schon am Marktplatz. Ferner hat er bei der Zuführung einer Gruppe mitgewirkt, bei der dann der bereits genannte Überfall erfolgte. Im Übrigen war er wie in Garsten bei der Absperrung beteiligt. Der Angeklagte Kreuzmann war wieder anwesend als Stellvertretender des Angeklagten Böhme. Er ist äußerlich nicht näher in Erscheinung getreten. Der Angeklagte Lukis hat, wie ich schon anführte, bei der Erfassung der Opfer, bei dem Aussuchen der Opfer mitgewirkt. Im Übrigen waren die Vorgänge entsprechend denen im Falle Garsten, was die Tätigkeit der Opfer an der Erschießungsstelle anlangt. Dieser Erschießung folgte eine weitere Erschießung in Kottingen, und zwar am nächsten oder übernächsten Tage. Es war nämlich ein Brand gelegt worden, wobei die Verursacher dieses Brandes nicht eindeutig festgelegt werden können. Es war insbesondere die Synagoge in Brand gesteckt worden. Nach der Überzeugung des Schwurgerichts kamen für die Inbrandsteckung der Synagoge mit Sicherheit die Juden nicht in Frage, denn niemals hätten sie ihr Heiligtum in Brand gesteckt. Es wurde jedoch das Gerücht verbreitet, mit an der Brandstiftung beteiligt seien die jüdischen Frauen. Das wurde nun zur Veranlassung genommen, möglichst schnell sowohl die restlichen Juden, die eventuell noch vorhanden wären, die übrig geblieben wären, wie auch die jüdischen Frauen zu erfassen. Sie wurden erfasst und wurden weggeschafft in einen Ort zwischen Göttingen und Pollangen, wohin im Übrigen, um das ergänzt zu merken, auch schon die jüdischen Frauen gebracht worden waren von Garsten. Auch die waren in einen nahegelegenen Ort zwischen Garsten und Pollangen gebracht worden. Es wurde entsprechend eine Erschießungsaktion festgesetzt, von Böhme durchgeführt, in diesem Falle von Stabo und SD Tilsit. Der Vorgang war hier insofern anders, als hier kein Erschießungskommando, der Supermeme, beteiligt war. Es ließ sich solches nicht feststellen, sondern die Erschießung erfolgte hier mit Genickschuss. Im Übrigen aber waren auch hier die Opfer oder mussten die Opfer hier in derselben Weise tätig sein wie in vorübergehenden Fällen. Es waren 63 Opfer, die hier ihr Leben lassen müssten. Beteiligt waren in diesem Falle der Angeklagte Böhme als derjenige, der die Sache befohlen hatte. Durchgeführt wurde sie von Stabo und SD Tilsit und dem GBK Memel. Hersmann war von SD anwesend oder hat zumindest die Leute hierzu abgestellt von seiner Dienststelle. Ja, er war nicht persönlich anwesend, aber seine Leute hier abgestellt. Wer sonst noch an dieser Aktion beteiligt war, konnte im Hinblick auf die lange Dauer des Zurücklegens dieser Geschehnisse nicht mit hinein der Sicherheit festgestellt werden. Aber, wie schon ausgeführt, waren diese beiden Angeklagten für die Durchführung dieser Maßnahmen verantwortlich. Sie haben sie veranlasst und haben damit die entsprechende strafrechtliche Verantwortung nachher auch entgegenzunehmen, wie schon gesagt. Während dieser Zeit war eine weitere Aktion durchgeführt worden in Augustowo. Das ist dies ein Grenzort oder ein Ort im Grenzgebiet, der in der Nähe des Südzipfels des Bereiches der Stabo-Stelle Tilsit und des SD-Außenstelle Tilsit lag. Hier wurde die Aktion durchgeführt von dem Stellvertreter, dem damaligen formellen und auch noch materiellen Stellvertreter des Angeklagten Böhme, Ilges, der am 23. Juni 1941 einen Sonderauftrag erhalten hatte. Er musste nach Gumbinnen fahren, da der Führer der SS, der Sicherheitspolizei und des SD, Heiderich, an die Front fuhr und dort eine Zwischenlandung machte. Er sollte dort einen Wagen zur Verfügung stellen. Er fuhr dorthin mit einem weiteren Kommissar, nämlich dem Kommissar Grumbach, der Stabo-Stelle Tilsit, und kehrte erst am nächsten Tage früh morgens wieder zurück. Er hat dann am selben Tage dem Angeklagten Böhme Bericht erstattet und bekam von Böhme den Auftrag, eine entsprechende Aktion in Augustowo zu beaufsichtigen. Er wurde darauf hingewiesen, welche Aufgaben die Stabsstelle Tilsit habe. Er wurde darauf hingewiesen, dass sich diese Aktion, nämlich die Sonderbehandlung, erstrecke auf Männer und Frauen. Und im Übrigen habe der zuständige Leiter des Grenzpolizeikommissariats Suwalki Machol bereits die näheren Instruktionen. Ilges fuhr entweder 25. oder 26. nach Suwalki, fand dort bereits Machol abfahrtbereit nach Augustowo, wo der Angeklagte Ilges noch weiterhin ein Erholungsheim beschlagnahmen sollte. Sie begaben sich nach Augustowo und dort wurde nun im Verlauf der nächsten Tage wurden zwei Aktionen durchgeführt, mindestens zwei Aktionen, bei denen sowohl Juden wie Kommunisten oder Kommunistenverdächtige sonderbehandelt wurden. Insgesamt waren es nach der Ereignismeldung 316 Opfer, die hier das Leben lassen mussten. Ich habe hier das Stichwort Ereignismeldung genannt. Ich habe vorher gesagt, die Meldungen von diesen Erschießungen erfolgten von Tilsit aus zum Reichssicherheitshauptamt und dort wurden sie dann verwertet und zusammengefasst in sogenannten Ereignismeldungen über die Geschehnisse im Ostgebiet. Hier ist eine entsprechende Ereignismeldung vorhanden, die die Zerstörungen überdauerte, gegen den Willen der betreffenden Beamten des Reichssicherheitshauptamtes, die alles vernichtet hatten. Und aus ihr geht die Zahl dieser Opfer mit 316 hervor. Eine weitere Aktion wurde, hier ist gleichfalls, wie ich schon anführte, Böhme derjenige, der die Erschießung veranlasste, und Ilges, der mit bei dieser Aktion beteiligt war. Er ist bereits abgeurteilt worden vom Schwurgericht Köln zu 4 Jahren Zuchthaus. Und zwar wegen Beihilfe zum Mord in so und so vielen Fällen. Der Zug der Vernichtung ging weiter. Es folgte Polangen, ein Ort in der Nordspitze Litauens, in der Nähe des Meeres. Es ist ein Badeort. Am 30.06.1941 wurden dort 111 Juden erschossen. Sie waren erfasst worden einige Tage zuvor. Dorthin hatten sich Böhme, Herzmann mit ihren Leuten begeben, um diese Aktion durchzuführen. Sie wurde wieder planmäßig durchgeführt. Es wurde auch noch hier ein weiteres Opfer in Form eines Arztes aus dem Ort geholt und alsbald noch im weißen Mantel, Arztmantel, erschossen. Die Opfer waren zunächst festgehalten gewesen in der Ortschaft, dort abgeholt worden und erschossen worden von Stapo SD Tilsit unter Zuziehung wieder des bereits genannten Kommandos unter Leitung des Angeklagten Schmidhammer. Es folgte eine weitere Erschießung in jener Zeit in Zwecksnähe, auch einem Grenzort, wieder auf Befehl Böhmes, bei der die Zahl der Opfer im Einzelnen nicht festgestellt werden konnte. Das Schwurgericht kam aber aufgrund der Tatsache, dass auch hier ein ganzes Kommando eingesetzt wurde, zu der Feststellung, dass mindestens 20 Männer hier erschossen wurden. Denn sonst wäre ein ganzes Kommando nicht eingesetzt worden, wenn nicht mindestens eine solche Zahl hier zur Erschießung in Frage gestanden hätte. Über nähere Einzelheiten in dieser Erschießung ist hier nichts bekannt. Ende Juni folgt Grotting eine weitere Erschießung in Grottingen. bei der der Angeklagte Böhme entsprechende Befehl gegeben hatte. Es waren hier die Erschießung durchgeführt worden, wieder auf Befehl Böhmes unter Beteiligung des GBP-Leiters von Bajoren Morosch und des Angeklagten Lukis. Erschießungsort war dasselbe wie im vorhergenannten Fall Grottingen 1 und Grottingen 2. Die Ausführenden waren Gestapo-Beamte von Bajoren, ferner noch 6 bis 8 Infanteristen eines kleinen Kommandos, die dort in der Nähe lagerten, und Führung eines Feldwebels, die zugezogen waren von Morosch, und 3 Zollbeamte, die gleichfalls sich bereit erklärt hatten, an der Exekution teilzunehmen. Lukis hatte hier diese Leute zusammengefasst und zugeführt auf einem LKW auf Veranlassung des Angeklagten, des bereits genannten Zeugen Morosch. Nähere Einzelheiten sind auch hier nicht festzustellen. Die Erschießung erfolgte mit Gewehr. Anfang Juli 1941, nämlich am 2. Juli, erfolgte eine weitere Erschießung, und zwar in der Nähe der Grenze gelegenen Städtchen Tauroggen. Hier wurde die Erschießung durchgeführt, wieder auf Veranlassung von Böhme. Es sollte dort eine Erschießung durchgeführt werden, die der GBP-Posten Laubsargen, Leiter ein gewisser Schwarz, vorbereitet hatte. Anwesend waren bei dieser Erschießung wieder Böhme, Herzmann, die ihre Leute zur Verfügung gestellt hatten. Die Erschießung erfolgte in diesem Fall durch Genickschuss. Hier war die Schupo Memel nicht beteiligt. Erschossen wurden 133 Männer, darunter auch einige Kommunisten. Am 3. Juli, schon am nächsten Tag, erfolgte eine weitere Erschießung, die bereits vorbereitet war, bei der sich eine Einheit der Polizei beteiligen sollte, die aber im letzten Augenblick nicht mitmachte. Hier war die Vorbereitung getroffen worden von dem Angeklagten Karsten. Karsten war der Leiter des Grenzpolizeipostens Schmalenninken, dem nächstgelegenen, von Georgenburg aus gesehen. Hier waren ein Teil dieser Opfer gleichfalls zusammengetrieben, im Ort festgehalten. Am Morgen fuhr die Stapo Tilsit wieder los mit ihren Wagen, traf dort ein, sah, was hier vorbereitet war. Böhme war nicht zufrieden, es waren viel zu wenige Opfer, es wurden neue noch dann beigetrieben. Es war ein Grab vorbereitet gewesen, das hat nicht gereicht, es musste ausgehoben werden von den Opfern selbst. Und es folgte dann auf dem Friedhof, wo diese Exekution dann durchgeführt wurde, die entsprechende Erschießung, bei der 322 Männer, Frauen, Männer vorwiegend, aber auch 5 Frauen und einige Kinder erschossen wurden. Nach dieser Erschießung erfolgte ein Essen, eine sogenannte Sakuska, bei der das zum Teil bezahlt wurde von dem Geld der Opfer. Vorbereitet wurde das Essen von Karsten. Bei der Exekution selbst, die sehr schlecht vorbereitet war, wie Böhme feststellte, gab es wieder einige besonderen Vorfälle, einige Ausbruchsversuche. Es wurde hin und her geschossen, es wurde ein eigener Mann angeschossen. Es war, wie angegeben wurde, sehr turbulent zugegangen. Ja, es kam sogar vor, dass die Juden sich gegenseitig schlugen, weil sie entsprechend veranlasst worden waren dazu von einem der Stapo-Angehörigen. Wer das war, konnte nicht mehr festgestellt werden. Böhme selbst hat einen der Flüchtenden erschossen. Und zwar von einem Spediteur, der im Ersten Weltkrieg als Kriegsteilnehmer beteiligt war und ausgezeichnet war. Bei diesem Erschießung oder kurz vor dieser Erschießung ereignete sich noch ein besonderer Vorfall. Ein litauischer Arzt bat um die Freigabe eines jüdischen Kollegen, der mit festgenommen worden war. Er wurde von Böhme nicht nur zurechtgewiesen, sondern es wurde sogar von Böhme, nachdem der Betreffende sehr dringlich seine Bitte vorbrachte, nach ihm geschlagen. Die Mappe flog in die Gegend und der Betreffende zog unverrichteter Dinge und geschlagen ab. Hier waren, wie den üblichen Fällen, Hauptbeteiligte wieder durch die Verfügungstellung und durch die entsprechende bereits geschilderte Handlungsweise Böhme tätig, Hersmann und Karsten. In der Zeit vom 3. auf 10.7. folgte eine weitere Erschießung in Tauroggen 2, bei der 122 Männer erschossen wurden. Tauroggen 2 war also am selben Ort, am selben Platz, wieder auf Veranlassung von Böhme unter der Mitwirkung des Grenzpolizeipostens Lauchshagen, Leiter Schwarz. Nähere Einzelheiten über diesen Vorfall sind nicht bekannt. In der Zeit von 4. auf 10.7. erfolgte eine weitere Schießung an einem Grenzstädtchen Bratislava Neustadt. Hier war wieder auf Veranlassung des Angeklagten Böhme die Aktion durchgeführt worden. Hersmann war anwesend. Die Durchführung selbst hatte ein Kommissar. Erschossen wurden 192 Opfer, und zwar unter Mitwirkung von litauischem Ordnungsdienst. Das Erschießungsgelände war das dortige Kaserngelände. Erschossen wurden mit litauischen durch litauische Ordnungsdienstleute mit Karabinern. Anfang Juli erfolgte eine Erschießung wieder in Grottingen, und zwar wurden mindestens vier Kommunisten erschossen, die von Lukis zugeführt wurden auf Anlassung von Morosch. Die Erschießung erfolgte im Dünengelände. Auf dem Friedhof, in diesem Fall auf dem Friedhof, der nicht näher bekannt ist, bezüglich seiner Lage. Zugeführt wurden die Opfer durch Ordnungsdienstleute, die litauischer Nationalität waren, und die Erschießung wurde auch von diesen litauischen Polizisten durchgeführt. Verantwortlich war auch hier wieder mit Böhme, der den Auftrag gegeben hatte. Eine weitere Erschießung erfolgte vor 10. Juli in Schmalenninken. Hier handelt es sich um einen Einzelvorgang, der aus dem übrigen Rahmen etwas insofern absticht, als nur eine Einzelperson erschossen wurde, und zwar von dem Angeklagten Karsten. Es war ein Jude, der von ihm entweder aufgegriffen oder ihm übergeben worden war. Der Angeklagte Karsten hat, nachdem er vergeblich versucht hatte, ein Standgerichtsurteil beizubringen, an dem ein Zollbeamter und zwei Offiziere hätten mitwirken sollen, die in dortigen Ort stationiert waren, von Karsten selbst dann erschossen, nachdem er Rückfrage gehalten hatte in Tilsit, was er mit dem Mann machen soll. Auch dieser Mann wurde im Rahmen der Aktion Stahlegger als Jude erschossen. In der Zeit von am 6. oder 13.07.1957 erfolgte eine weitere Aktion, das heißt eine weitere Erschießung wieder einer Einzelperson, gelegentlich einer Fahrt, die der Angeklagte Böhme machte zu einer Außenstelle der litauischen Polizei. Hier besichtigte er gleichzeitig ein Barackenlager, in dem jüdische Frauen und Kinder untergebracht waren, und zwar in großer Zahl. Während dieser Fahrt kamen sie an einer litauischen Polizeidienststelle vorbei, wo ein Litauer inhaftiert war, der einen ziemlich verkommenen Eindruck machte. Er wurde herausgeführt, man schritt einige 100 Meter vor den Ort in ein Waldstück und dort wurde der Betreffende auf Anordnung Böhmes erschossen, wobei weiter beteiligt war der bereits genannte GBP-Postenführer Schwarz. Auch der Angeklagte Harms war bei dieser Fahrt. Er ist aber, wie nicht zu widerlegen ist, nicht mitgegangen zur Erschießung selbst, sondern blieb bei den Fahrzeugen, die langsam nachgefahren waren. In der Zeit vom 11. bis 18.07. wieder eine Erschießung in Kyrballan, Kyrpatai. Dort hatte die Leitung Dietz. Es fällt hier auf, dass in der Zwischenzeit als Leiter nicht mehr Böhme genannt wird. Ich habe das schon früher angeführt. Das ist darauf zurückzuführen, dass der Angeklagte Böhme dazu übergegangen war, die Leitung seinen Untergebenen zu übertragen. Zunächst war es Frohwand, dem er die Leitung übertragen hatte, im Nordbezirk, dann den anderen GBP und GPK führen, jeweils, wenn sie einen sogenannten entsprechenden Modellfall, den er gebaut hatte, wie er sich ausdrückt, miterlebt hatten. So war es auch hier Dietz, der hier als Leitender fungierte. Es wurden 200 Männer und Frauen, vorwiegend Juden, wieder erschossen, darunter 6 bis 8 Frauen und 1 bis 2 Kinder. Es war der Erschießungsort einige Kilometer von Wirballen weg, in einem Weidegelände. Und die Erschießung erfolgte auch hier unter Zuziehung von litauischen Kräften. Ob mit Pistole oder Karabiner, konnte hier nicht näher festgestellt werden. Anschließend erfolgte ein Essen, das wieder bezahlt wurde mit den Geldern der Opfer. Auch hier war wie in allen übrigen Fällen alles, was an Wert vorhanden war, den Opfern abgenommen worden. In der Zeit von 11. bis 18.07. erfolgte gleichfalls eine Erschießung im Nordbereich, nämlich in Grottingen, auf Veranlassung des Angeklagten Böhme. Hier wurden 120 Personen in Grottingen auf dem Friedhof erschossen. Wer sonst bei dieser Erschießung im Einzelnen beteiligt war, konnte nicht festgestellt werden. Auf alle Fälle waren Stapo-Angehörige hier mitbeteiligt. Nach 11. Juli, also entweder in derselben Zeit oder kurze Tage später, wenige Tage später, erfolgte eine Erschießung in Wewerzenei. Es ist auch ein kleineres Grenzstädtchen im Kreise Grottingen. Hier wurde die Aktion durchgeführt vom GBK Meme auf Veranlassung von Böhme im Rahmen der Stahlegger-Aktion. Die genaue Zahl konnte nicht festgestellt werden. Ein Schluss konnte nur gezogen werden aus der Zahl der Frauen, die später erschossen wurden, bei der die Zahl mit 100 bis 120 angegeben wurde. Das Schwurgericht hat als erwiesen angesehen, dass mindestens 50 Männer bei dieser Aktion, die durch den GBK Meme, durch das GBK Meme durchgeführt wurde, mitgewirkt haben. In der Zeit von 16. bis 31.07. erfolgte in der Stadt Wilkowisken eine Erschießung unter Böhmes und Herstmanns Anwesenheit, bei der 120 Juden erschossen wurden. Hier erfolgte die Erschießung mit Karabiner. Die Zahl von 120 ist die Mindestzahl. Ende Juli erfolgte eine Erschießung wieder in Pollangen, und zwar durch Lukis auf Anlassung von Böhme, ein Ehepaar, das Kommunisten verdächtig war. Sie wurden in das Dünengelände geführt. Dort war ein Grab ausgehoben. Sie mussten sich im Grab niederknien und wurden dann von Lukis höchstpersönlich mit Genickschuss liquidiert. Eine weitere Einzelerschießung erfolgte durch den Angeklagten Behrendt in der Zeit von Juli bis August. Und zwar hat der Angeklagte Behrendt einen gewissen Gewildis, der als Deutschenhasser im Memelbezirk bekannt war, erschossen. Gewildis war aufgegriffen worden im Bereich des Memelgebietes, zunächst in Tilsit, Wist gehalten, wurde er übernommen vom GBK Memel. Es erfolgte eine Rückfrage in Berlin beim Reichssicherheitshauptamt, was mit ihm zu geschehen habe. Von dort kam die Anordnung, er sei zu erschießen. Und über Tilsit bekam der GBK Memel den Befehl, Gewildis zu liquidieren. Er wurde von dem Angeklagten Behrendt zusammen mit einem weiteren Stabo-Beamten Motzkus ins litauische Grenzgebiet hinübergeführt. Dort musste er sich auf den Boden legen und wurde mit dem Gesicht nach unten zunächst mit einem Genickschuss versehen von Morsch, worauf auch noch Behrendt danach, der das Grab ausgeschaufelt hatte, einen Schuss bekam. Im August folgte weiterhin eine Erschießung von 60 Personen, vorwiegend Männern, 3 bis 5 Frauen darunter. Und zwar handelt es sich wieder hier um eine Aktion auf Veranlassung von Böhme, ohne dass er persönlich anwesend war, bei der aber die Zuführung durch Lukis erfolgt war von einem gewissen Lager Dimitrava im Göttinger Gebiet, wurden diese 60 Männer angeführt. Und ausgeladen in Anwesenheit von Behrendt, der dabei die Bewachung vornahm, und anschließend erschossen. Einige der Betreffenden waren, obwohl sie gefesselt zugeführt worden waren, flüchtig gegangen. Die Gesamtzahl der Erschossenen betrug, wie ich schon anführte, 60. Eine Erschießung erfolgte weiterhin im August in der Stadt Calvaria. Dort wurde die Erschießung wieder durchgeführt auf Anordnung von Böhme, und zwar durch ein Kommando, das aus dem bereits genannten Grenzort Suwalki kam, nämlich dem GB-Grenzpolizeikommissariat Suwalki unter dem damaligen Kriminalkommissar Machol mit Unterstützung der litauischen Polizei in Calvaria. Erschossen wurden 120 Personen, Juden, darunter Frauen und Kinder. Die genaue Zahl der Frauen und Kinder ließ sich nicht mehr feststellen. Es war dies ein besonders drastischer Fall, der hier von Zeugen festgehalten ist. Die Festnahme erfolgte durch die Stapo zur Nachtzeit unter fürchterlichem Geschrei, wurde sie durchgeführt. Eine Frau wurde bei der Festnahme zusammengeschlagen, halbtot herausgezogen. Als ein Geistlicher, der hier als Zeuge gehört wurde, Kopavicius, nach den Vorgängen sehen wollte, wurde ihm von 2 Stapo-Beamten der Zutritt in dem betreffenden Haus verwehrt. Insgesamt waren an jedem Tag 300 Personen verhaftet worden und 150 davon erschossen worden. Im Ganzen waren etwa 36 Juden unter den Erschossenen, übrigens sollen es Kommunistenverdächtige gewesen sein. Festgestellt wurde aber lediglich, um den Angeklagten nicht zu Unrecht zu belasten, lediglich eine Zahl von 120 Personen. Nachdem diese Aktionen gegen die jüdischen Männer und Kommunisten oder Kommunistenverdächtige durchgeführt waren, wurde der Stahlegger-Befehl weiter realisiert. Der Angeklagte Böhme wollte zunächst nicht an diese Durchführung heran, hat sie etwas hinausgezögert, sie war ihm doch zu unsympathisch. Auf das Drängen, das wiederholte Drängen von Stahlegger, hat er aber trotzdem sich schließlich bereit verstanden, auf seine Art, wie er es nannte, die Liquidierung der Frauen und Kinder durchzuführen. Es wurde nämlich der Weg beschritten, die Litauer dafür einzuspannen. Es wurden litauische Kräfte eingesetzt, die vorwiegend betrunken gemacht wurden. Litauische Hilfspolizisten, Asoziale und ähnliche, die dann bereit waren, unter Aufsicht von Stapelleuten die Liquidierung durchzuführen. Im Kreis Göttingen war das so gegangen, dass der Angeklagte Behrendt, der auch mit diesem Auftrag hatte, bei einer Besprechung des dortigen litauischen Landrats sich einfand als ungebetener und ungeladener Gast, um dort sein Ansinnen entsprechend bei gelegener Zeit vorbringen zu können, dass nun endlich mit den Frauen und Kindern Schluss zu machen wäre, auf Befehl Böhmes, Stahleggers. Diese Besprechung fand in der Zeit statt, als die Zivilverwaltung gerade im Begriff war, sich zu etablieren. Anschließend erfolgte dann diese Aktion in den einzelnen Orten. Zunächst eine solche Aktion in Georgenburg, bei der der Angeklagte Karsten beteiligt war. Durchgeführt wurde sie zur Nachtzeit oder in den frühen Morgenstunden. Erschossen wurden mindestens 100 Personen, vorwiegend Frauen und Kinder, einige alte Männer. Auch ein Rabbiner darunter, der mit den Frauen noch gebetet hatte. Eine weitere entsprechende Aktion in Wirbalen, Juli, August, mit 200 Frauen und Kinder, darunter wieder einige Männer. Hier erfolgte die Erschießung, nachdem die Betreffenden einige Tage zuvor festgenommen worden waren. Sie wurden hinausgeführt in das bereits genannte Weidegelände, im Weidegelände an einem langen Graben aufgestellt und dort mit Gewehr oder Maschinenpistole erschossen von Stapo-Leuten unter Leitung des bereits genannten Stapo-Beamten Schwarz. Hier kam es wieder zu verschiedenen besonderen Vorfällen. Eine Frau, die wie die meisten anderen Opfer entkleidet, bis auf Schlüpfer und Büstenhalter und Hemd dastand, musste mit ansehen, wie ihr Kind angeschossen war. Das Kind angeschossen, auf die Frau zulief, hilfesuchend. Sie zerriss ihr Hemd, um die Wunde zu stillen, das Blut zu stillen. Sie wurde erbarmungslos mit dem Kind zusammen erschossen. Eine hochschwangere Frau lag erschossen im Graben. Zwei junge Litauer, die diesen Opfern noch zu essen geben wollten, waren gleichfalls erschossen worden. Bei der Erschießung wurden die alten Männer, die bei der früheren Erschießung übrig geblieben waren, weil man sie wohl nicht für so gefährlich gehalten hatte im Sinne der potenziellen Gegner, sie konnten ja auch nicht durchgehen, wurden diese geschlagen, weil sie nicht entsprechend schnell genug reagierten. Ein Opfer war angeschossen, nach Hause gekrochen und über die Nacht, man kann ruhig sagen, verendet, denn nicht verstorben. Das habe ich schon gesagt. Wie bei den meisten übrigen derartigen Erschießungen, insbesondere bei Frauen und Kindern, wurden Erschießungen durch, wurden Aufnahmen aufgenommen hier von dem bereits genannten Bossenführer Schwarz. Die Erschießung der Frauen ging weiter. In Grottingen wurde eine Erschießung von 20 Frauen durchgeführt, Mitte August 1941, wieder im Rahmen des allgemeinen Befehls auf Veranlassung von Böhme. Lukis war hier eingeschaltet, weil er mit seinen Leuten zur Verfügung gestellt hatte bei der Durchführung. Durchgeführt wurde die Erschießung in einem sumpfigen Gelände Richtung Telsche, das ist etwa ost-nordostwärts von Grottingen. Die Zahl wurde mit 20 als Mindestzahl festgelegt. Sie wurde an sich, wird im Zweifel wesentlich höher liegen. August, September wurde in Garsten eine weitere Erschießung von Frauen und Kindern, es war 100 an der Zahl, als Mindestzahl, durchgeführt. Es waren die Frauen, die bereits seinerzeit bei der Festnahme der Männer mit festgenommen worden waren und festgehalten waren in irgendeinem Hof zwischen Gas zwischen Grottingen und Pollangen. Auch hier Durchführung auf Befehl Böhmes, wobei auch hier, wie im vorausgehenden Fall, Behrendt mit eingeschaltet war durch seine entsprechende Bemerkung und sein Verhalten bei der Besprechung beim Landrat in Grottingen. Dann am gleichen Monat erfolgte eine Erschießung im grenznahen Gebiet bei Heidekrug, durchgeführt von der Stabo-Stelle Tilsit unter Anwesenheit des Kriminalkommissars Gierke. Erschossen wurden hier mindestens 50 jüdische Frauen und Kinder, die bereits in einem erbarmungswürdigen Zustand in einigen zerfallenen Hütten sich aufgehalten hatten. Auch hier ging es zurück auf einen Befehl der Stabo-Stelle Tilsit, also Böhmes. Das ganze Bild der Erschießung ist zusammengefasst von dem beteiligten Gierke mit dem Ausdruck scheußlich. Eine weitere Erschießung erfolgte Ende August, September mit mindestens 200 Frauen aus dem Ort Pollangen. Sie waren dort seinerzeit schon festgenommen worden, Zusammenhang mit der Aktion gegen die Männer in einem Hofgelände zwischen Pollangen und Grottingen verwahrt und wurden dann im Zuge dieser Bereinigung erschossen. Wieder auf Befehl Böhmes, wieder unter Wirkung der bereits genannten Besprechung bei dem Landratsamt in Grottingen. Auch hier war die Ausführung wieder durch litauische Hilfskräfte. Ende August, September 1941 erfolgte eine große Erschießung in dem Lager Bad Heikia. Dort waren eine sehr, sehr große Zahl Frauen und Kinder aus der Umgebung untergebracht. Es waren 2 bis 3 Großbaracken, die die Russen erstellt hatten, die noch übrig geblieben waren bei der Besetzung. Leitung hatte der bereits genannte GBP-Führer Schwarz. Auch hier wurde in scheußlicher Weise vorgegangen, wie aus entsprechenden Aufnahmen, die Schwarz gemacht hatte, hervorging. Die Betreffenden wurden nackt fotografiert, wie sie in einem Sumpfgelände schritten Richtung Erschießung, wo sie dann mit Genickschuss erledigt wurden. Die Pistole im Genick. Die Erschießung soll hier oder ist hier durchgeführt worden durch Pistole und Maschinenpistole. Die Zahl wird mit mindestens 500 als unterste Grenze festgestellt. Nach den Zeugenbekundungen sollen es 1500 bis 1800 gewesen sein. Den Angeklagten waren noch weitere Erschießungen zur Last gelegt. So eine Erschießung in der Zeit von 22.06. bis 10.07. in Mariampol, auch einem Ort, der im Grenzgebiet liegt, aber außerhalb des Grenzstreifens der 25 Kilometer. Es wurden hier 68 Personen als erschossen gemeldet in der Ereignismeldung, die hier vorliegt. Und zwar als erschossen durch Stapo Tilsit. Dieser Fall wurde nicht als erwiesen angesehen zu Lasten der Stabo-Stelle Tilsit. Ich komme noch darauf später zurück. Ebenso eine Erschießung in Göttingen, bei der 4 Gymnasiasten erschossen wurden. Hier ist gleichfalls die entsprechende Feststellung nicht zu treffen, dass einer der Angeklagten hier mitbeteiligt gewesen wäre. Ferner eine Erschießung in Pilwischken, bei der 20 Personen erschossen wurden. Auch hier ist nicht feststellbar, durch wen. Auch ist diese Erschießung nicht im Einzelnen festgehalten in einer entsprechenden Ereignismeldung. Entsprechendes gilt von Erschießungen, die Ende Juni, Juli in Skoutville, bei Nukas, Erschwikis, Schilale erfolgten. Erschießungen erfolgten schließlich noch im September, und zwar in Göttingen 120. Es waren dies im Wesentlichen wieder Frauen und Kinder und einige alte Männer. Sie wurden erschlagen von Litauern, wobei den betreffenden Opfern angegeben wurde, sie müssten sich entkleiden zu entsprechender Untersuchung. Sie kämen nachher zu ihren Männern nach Deutschland. Als sie von einem Gebäude zum anderen gingen, um eine Ecke herum, wurden sie jeweils niedergeschlagen. Später dann, weil es zu schwerwiegend, zu langsam ging, zu laut zuging, wurde der Rest erschossen. Auch diese Vorgänge wurden erschossen, wurden fotografiert. Eine Erschießung erfolgte dann im selben Monat in Wewersenei, bei der 100 Frauen, jüdische Frauen erschossen wurden. Nähere Einzelheiten sind hier nicht bekannt. Desgleichen eine Erschießung in Taroggen, bei der wieder Nacktfotos von Schwarz aufgenommen wurden. Es waren hier mindestens 130 Frauen und Kinder. Und eine weitere Erschießung von 100 Frauen und Kindern ist zugrunde zu legen, nicht als eine weitere Orterschießung, sondern als eine Erschießung, die zu Lasten des Angeklagten Hirschmann geht. Ich komme auf diesen Fall noch besonders zu sprechen. Bei Hirschmann ist ein bestimmter Ort der Erschießung, an dem er teilnahm, nicht feststellbar. Ich komme im Einzelnen dann darauf zu sprechen. Diese rasche Folge von Erschießungen zeigt, wie planmäßig vorgegangen wurde. Der Angeklagte Böhme hatte den Befehl bekommen, alle Männer und Frauen zu erschießen. Zunächst hat er etwas gezögert, aber systematisch wurden zunächst die Männer umgebracht. Nachdem er weitergedrängt wurde und der Befehl erfüllt werden sollte nach seiner Auffassung, weil er von der Führung als notwendig erachtet wurde, wurden auch diese Frauen und Kinder und noch übergebliebenen alten Männer liquidiert, auf seine Weise, nämlich durch die Einschaltung von Litauern. Bei der Erschießung hatte jeweils die Aufsicht die Stapo, das heißt irgendeiner oder mehrere Stapo-Angehörige. Einzelne Erschießungen wurden, wie der Fall Collation zeigt, auch durchgeführt von der Stapo-Stelle Tilsit selbst oder unter erheblicher Beteiligung. Bevor ich nun eingehe auf die Einlassung der Angeklagten und die Grundlage für die Feststellung des Verhaltens bei den Haupttätern, nach Auffassung der Schwurgerichtshaupttätern, nämlich denen, die Befehle gaben, lege ich eine kurze Pause ein von 10 Minuten. Ich fahre fort mit der Schilderung des Sachverhalts, und zwar zur subjektiven Seite. Die Angeklagten haben bis auf den Angeklagten Fischer-Schweder, Schmidthammer und Lukis gehandelt in Befehl, in blindem Gehorsam zur Unterstützung des von der Staatsführung zur Durchsetzung des Machtanspruchs als notwendig angesehenen. Wobei sie klar erkannten, dass es sich um Verbrechen handelt, die sie hier ausführten, und sie auch aus diesem Grunde nicht an die Verbindlichkeit des Befehls glaubten. Der Angeklagte Fischer-Schweder handelte nicht auf Befehl, sondern um auch dabei zu sein, aus seiner ganzen Mentalität heraus, um seiner unsoldatisch-kriegerischen Ambition nachzugeben, als in seinen Augen Prototyp des Germanen, der für Juden und Slawen nicht allzu viel übrig hat. Der Angeklagte Lukis, aus seinem ihm innewohnenden Hass gegen den Kommunismus. Der Angeklagte Schmidthammer, um sein Gesicht als Offizier nicht zu verlieren. Auch er hat von der ersten Erschießung an, das heißt schon vor Beginn der ersten Erschießung, erkannt, dass es sich hier um eine glatte Judenerschießung handelt, ohne jeden Rechtsgrund. Er hat aber der Stimme seines Gewissens nicht gefolgt, weil er glaubte, als Offizier hier durchstehen zu müssen, weil er sonst eben nicht das Gesicht eines Offiziers mehr gehabt hätte, nach seiner irrigen Auffassung. Die Angeklagten lassen sich wie folgt ein. Der Angeklagte Böhme gibt den äußeren Sachverhalt im Wesentlichen zu. Bis auf Garsten, hier bestreitet er grundsätzlich die Rechtswidrigkeit, weil es sich hier um entweder eine Strafe oder Vergeltungsaktion gegen einen Widerstand der Zivilbevölkerung gehandelt habe. Er bestreitet grundsätzlich die Erschießung von Frauen und Kindern, an der er beteiligt wäre. Er bestreitet, beteiligt zu sein an der Erschießung des Gewildes. Und er bestreitet endlich, beteiligt zu sein an der Erschießung in Marienpol. Im Übrigen macht er geltend, dass er die Rechtswidrigkeit des Befehls nicht erkannt habe, weil er diese Maßnahmen als notwendig angesehen hätte, geglaubt habe, dass die obere Staatsführung nichts verlange, was nicht notwendig sei. Er habe es als materielles Unrecht zwar angesehen, aber nicht als formelles. Des Weiteren macht er schließlich noch geltend, dass er auf Befehl gehandelt und schließlich, dass er auch in einer Zwangslage sich befunden habe. Der Angeklagte Hersmann gibt die Erschießungen der Männer und Frauen und seine Beteiligung daran zu. Die Beteiligung an der Erschießung von Frauen und Kindern als Sonderaktionen bestreitet er. Er macht geltend, er habe an die Verbindlichkeit des Befehls geglaubt, habe die Rechtswidrigkeit deswegen nicht erkannt, aus der damaligen allgemeinen Mentalität heraus. Und schließlich, er habe sich auch in einer Zwangslage befunden, aus der er hätte nicht ausweichen können. Der Angeklagte Fischer Schweder macht geltend, er habe an die Rechtmäßigkeit der Aktionen geglaubt, die er zugibt, in denen er beteiligt war, nach seiner Einlassung in Garstengrotting. Verlangen will er nicht beteiligt sein. Der Einsatz der Ordnungspolizei Memel sei ohne sein Wissen erfolgt, wohl unmittelbar von Vorwand über Günther veranlasst. Im Übrigen habe er es auch sich in einer Zwangslage befunden, es habe sich auch für ihn um ein Handeln im Befehl gehandelt. Und die Zwangslage wäre auch für ihn so gewesen, dass er hier nicht hätte ausweichen können, ohne Gefahr für Leib oder Leben. Der Angeklagte Kreuzmann bestreitet jede Beteiligung. Er sei nie bei einer Erschießung dabei gewesen, habe zwar von der Erschießung gewusst, aber habe sich davon ferngehalten. Er sei insbesondere auch nicht der Vertreter von Böhme gewesen. Wenn ich vorher gesagt habe, formelle Vertreter, so war das vergreifend im Ausdruck. Ich wollte sagen, effektiv der Vertreter von Kreuzmann. Das sei er nicht gewesen, sondern er sei nur Leiter der Abteilung 2 gewesen. Wenn seine Leute dabei beteiligt gewesen seien, so sei das von Böhme angeordnet worden. Er habe nichts damit zu tun. Der Angeklagte Behrendt gibt seine Beteiligung im Wesentlichen zu, will allerdings im Falle Gewildes nur einen Schuss abgegeben haben, der keine Bedeutung gehabt hätte, denn der Betreffende sei schon tot gewesen. Im Falle der Erschießung von Frauen und Kindern will er völlig unbeteiligt sein, will an diesem Gespräch beim Landrat in Göttingen nicht dabei gewesen sein. Im Übrigen beruft auch er sich darauf, dass er auf Befehl gehandelt habe, die Rechtswidrigkeit nicht erkannt habe und im Übrigen in einer Zwangslage sich befunden habe. Der Angeklagte Harms gibt Kenntnis der Rechtswidrigkeit zu, behauptet aber, er habe im Kadavergehorsam gehandelt. Auch will er bei den einzelnen Aktionen praktisch nicht in Erscheinung getreten sein, sondern sich so zurückgehalten haben, dass er darin eine eigentliche Beteiligung nicht erblicken könne. Der Angeklagte Sakut gibt seine Beteiligung zu, mit Ausnahme von Göttingen, wo er sagt, wenn andere sagen, ich sei dabei gewesen und es bewiesen ist, dann gebe ich das zu, dann ist es möglich. Aber ich habe nur aus Neugierde dort mich eingefunden, ich bin nicht beteiligt. Teilweise macht er auch geltend, er habe sich in einer Zwangslage befunden, so hat er ursprünglich angegeben, und diese sei für ihn unausweichlich gewesen. Auch er sei sich der Rechtswidrigkeit nicht in diesem vollen Umfang bewusst gewesen, wie es hier erforderlich gewesen wäre. Der Angeklagte Carsten gibt zu, dass er die Rechtswidrigkeit erkannt habe. Im ersten Fall will er nur am Rande beteiligt gewesen sein in Georgenburg. Im Fall Gewildes bestreitet er die Kenntnis der Rechtswidrigkeit, Fall der Erschießung in Schmalaninken bestreitet er die Erschießung, die Kenntnis der Rechtswidrigkeit. Im Fall Frauen und Kinder bestreitet er eine Teilnahme. Im Übrigen will auch er sich in einer Zwangslage befunden haben, die ein Ausweg für ihn nicht möglich gewesen wäre. Der Angeklagte Schmidthammer schließlich behauptet, er habe bei der ersten Erschießung den festen Glauben gehabt, dass es sich um eine Maßnahme gleich einem Urteil gehandelt habe, zwar kein Urteil vorhanden gewesen sei, aber es sich um eine Maßnahme gegen Widerstandsleistende, Frontiereure oder ähnliches gehandelt habe. In den beiden übrigen Fällen habe er geglaubt, es habe sich um Heckenschützen gehandelt. Er habe nicht erkannt, dass es sich um Juden handle. Im Übrigen handelt es sich um Handeln auf Befehl und er sei auch in einer unausweichlichen Zwangslage gewesen.